Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde hier vor Ort und auch an den Übertragungsgeräten. Wir setzen unser Studium des Galaterbriefs in diesem neuen Jahr fort, auch mit einem neuen Abschnitt. Eigentlich kein neuer Abschnitt in dem Sinne, sondern mit einem nächsten Abschnitt in dem Galaterbrief. Ich freue mich, habe mich sehr darüber gefreut, in letzter Zeit einige Nachrichten zu bekommen oder mit Geschwistern zu reden, und sie haben mir gesagt, wie sehr sich auf die Bibelstunden freuen und dass es bald endlich wieder mit dem Galaterbrief weitergeht und dass sie es kaum abwarten können, bis es vorwärts geht. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass dieser Hunger und diese Erwartung da ist und mir darauf schon wartet. Ich freue mich auch, die Schätze zu teilen, die ich heben durfte, mit euch weiterzugehen und auch vorwärts Schritte zu machen in diesem herrlichen, grundlegend, aber auch wirklich sehr, sehr wichtigen Brief. Ich freue mich auf die Zeit, freue mich auf dieses Jahr und das Studium des Briefes. Lasst uns zu Beginn gleich diesen neuen Abschnitt lesen, damit wir wissen, welcher Abschnitt uns die nächsten Wochen, Mittwoche begleiten wird, was wir intensiv studieren werden. Lasst uns die Verse lesen, Galaterbrief Kapitel 4. Und wir lesen ab Vers 12 und bis Vers 20. Das ist der nächste Abschnitt. Galater Kapitel 4, die Verse 12 bis 20. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Siehe, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt, bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das sind die Verse, die wir studieren werden. Lasst uns unser Studium auch dieses Jahr der Bibelstunde auch im Gebet beginnen. Ich lade euch dazu ein, zu beten, wem es möglich ist, aufzustehen. Würde mich freuen, wenn 2, 3 laut beten würden, der Rest im Geist leise mit, und ich schließe dann ab. Amen. Jesus Christus, auch ich bin dir sehr, sehr dankbar für jede Gelegenheit, hier zu stehen, dein Wort auszulegen, an diesem Ort dein Wort zu lehren. Dankbar für die Gemeinde, dankbar für jede Seele, die hungrig ist nach deinem Wort, nach der Wahrheit. Ich danke dir, Herr, für den kostbaren Schatz, den wir haben und von dem wir immer wieder heben dürfen, Altes und Neues, und uns daran erfreuen. Du hast uns schon reichlich gezeigt, auch in diesem Teil deines Schatzes, in diesem Teil deines Wortes, im Galaterbrief, viele tiefe Wahrheiten über das Evangelium. Ich möchte dich auch wirklich bitten, Herr, dieses Jahr zu segnen. Natürlich nicht nur dieses, aber jetzt dieses Jahr, in dem wir intensiv weiterhin Galaterbrief studieren werden, Herr, dass du durch deinen Geist uns die Wahrheit offenbarst, in die Herzen bestätigst und eine Freude, ja, eine wirkliche Glückseligkeit an dieser Kostbarkeit schenkst. Danke, dass ich das von dir bitten darf, hier für meine Geschwister hier vor Ort, auch für all die heute nicht da sein können. Ich bitte dich besonders um die Kranken, die zu Hause sind, die vielleicht im Krankenhaus sind, die von ihren Krankenbetten das heute hören, zuschauen oder das nachhören, aber vielleicht gar nicht mehr die Gelegenheit haben oder die Kraft haben zu hören. Herr, sei in besonderer Art und Weise ihnen nah, segne sie reichlich. In deinem Namen wollen wir sie anbefehlen, auch diesen Abend. Amen. Die Verse, die ich gerade euch vorgelesen habe, die ihr vor euch habt, in eurem Bibel mitgelesen habt, Galater Kapitel 4, die Verse 12 bis 20, gehören wahrscheinlich mit zu den persönlichsten Worten des Apostel Paulus in diesem Brief, aber nicht nur in diesem Brief, sondern wahrscheinlich in allen seinen Briefen. Es gibt nur noch einen Brief, der in ähnlicher Weise, in dieser Tiefe, in dieser persönlichen Offenbarung seiner selbst bei Paulus zu finden ist, und das ist der 2. Korintherbrief. In dem Brief, in dem Paulus sein Apostelamt verteidigt und sein Besuch bei der Gemeinde in Korinth vorbereitet. Das ist ein Brief, in dem der sehr viel von dem Herzensleid von Paulus offenbart, das ihm die Gemeinde in Korinth verursacht hat. In der Ablehnung von ihm, in der Ablehnung seines Apostelamts, in der Hinterfragung seiner Motive, all dieser Dinge. Da hat Paulus viel geschrieben und viel von dem Leid beschrieben, das er hat. Er schreibt darüber, dass außer von den Schmerzen und von den Verfolgungen und von den äußeren Umständen, die er immer wieder hat, ob Schiffbruch oder unter wilden Tieren, unter den Räubern, überall, sagt er, wie viel mehr brennt oder leide ich am inneren Menschen in der Sorge um euch, um euren geistlichen Zustand. Und das ist so, dass das zerreißt ihn weit mehr als die äußeren Umstände. Aber in ähnlicher Art und Weise und vielleicht etwas kompakter finden wir hier wirklich sehr persönliche Worte vom Apostel Paulus in einer Weise, die sein pastorales, sein leidendes Herz wirklich offenbart. An einer überraschenden Stelle schreibt er das. Vielleicht, wenn man den Galaterbrief folgt, wenn man die Argumentation folgt, wird man fast herausgerissen und dann wieder hineingenommen, und dann nimmt er kurz Gelegenheit, darüber zu sprechen. Während der Korintherbrief eben der 2. Korintherbrief damit sich beschäftigt, dass Paulus als Apostel angegriffen worden ist, so beschäftigt sich dieser Abschnitt und dieser persönliche Abschnitt von Paulus mehr mit dem Angriff des Evangeliums und das, was es mit ihm ausgelöst hat. Wie ernst die Lage um die Galater war, wie katastrophal der Zustand oder wie gefährlich das war, was die falschen Propheten, die judaistischen Irrlehrer in den Gemeinden Galatien da getan haben, wird deutlich, oder habe ich versucht auch schon von längerer Zeit zu zeigen, wie der Paulus diesen Brief anfängt. Da gibt es nicht viel Persönliches. Da hat kaum Platz für Grüße, Anliegen, selbst an die Korinther, die alles andere als gut waren da und viel Mangel und Schwierigkeiten bereitet haben. Da hat er vieles noch Gutes zu ihnen zu sagen, im Galaterbrief gar nicht. Das ist von 0 auf 100. Er beginnt und dann ist er sofort dabei, aufzuzeigen, wie gefährlich das ist, was gerade in den Gemeinden in Galatien passiert ist, wie gefährlich es ist, und was das falsche Evangelium, das da hineingebracht wird, was es bewirkt. Und so nimmt er sich sofort Zeit, zeigt ihnen sofort die Konsequenzen, droht, verflucht sogar die falschen Lehrer, sofort gleich am Anfang die ersten Verse, und nimmt sich in tiefer geistlicher, theologischer und logische Argumentation Zeit, um aufzuzeigen, woher das Evangelium hat, von wem er das Evangelium hat, was das Evangelium letztendlich ist, und belegt das wirklich intensiv mit vielen Argumenten, warum man zum Evangelium das Gesetz nicht hinzufügen darf. So, das waren jetzt 4 Kapitel, also 4,5 Kapitel hat er das intensivst gemacht. Das haben wir in letzten Jahr miteinander studiert. So, das hat er wirklich intensiv gemacht, und da bis dahin gab nicht viel Persönliches. Hier und da, vielleicht an ein, zwei Stellen, blitzte etwas auf wie eine Verbundenheit, blitzte etwas auf wie eine Brüderlichkeit, das zeige ich auch gleich, aber sonst sehr logisch, sehr theologisch, sehr argumentativ, ja, ich würde sagen sogar sehr kämpferisch. Da spürst du richtig diesen Kampfesgeist des Paulus bei der Verteidigung des Evangeliums. Da hat nicht viel Platz für persönliche Anliegen. Als ich so die Kommentare las und auch eine Predigt zu diesem Abschnitt von einem Ausleger, fand ich, dass das gut ausgedrückt hat. Er schrieb, bis jetzt hat der Apostel Paulus der Freundschaft, jetzt muss ich kurz schauen, wie es richtig, dass ich es nicht falsch zitiere, der Freundschaft die Wahrheit vorgezogen. Das fand ich gut. Bis jetzt hat er der Freundschaft die Wahrheit vorgezogen. Er sah die Wahrheit angegriffen, sah die Wahrheit, dass sie auf dem Spiel stand. Und da muss die Freundschaft zurück. Da musste die Freundschaft erstmal und die Verbundenheit und die persönliche Angelegenheit musste zurückstecken. Fiel ihm bestimmt nicht leicht. Paulus war ein sehr herzlicher, ein sehr liebender, einer, der seine Schäfchen sehr am Herzen hatte, sehr intensiv um alle Gemeinden, alle Gläubigen gebetet und für sie gebetet hatte. Und hier war das so gefährlich und das Evangelium war so eingegriffen, dass die Freundschaft zumindest für eine kurze Zeit hinten sich anstellen musste. Mit diesen Versen ab Vers 12, Kapitel 4 ab Vers 12 bis Vers 25 ändert sich das ein wenig. Wie gesagt, hier wird das sehr persönlich und hier finden wir das pastorale Herz des Apostels. Hier finden wir, er öffnet sein Herz und wir spüren sein Ringen, wir spüren seine Sorge, wir spüren seine Ängste, wir spüren seinen Kummer, seinen Schmerz, seine Verletztheit. Jetzt gibt er geschwind Raum. Ich habe so beim Lesen, beim immer wieder Lesen auch darüber nachdenken und so dieses Gefühl, er hatte sich so fokussiert, er hatte so intensiv auf Grundlage dessen, was da auf dem Spiel steht, sich da sofort reingestürzt und hat jetzt das Evangelium erklärt und verteidigt, nachdem er das jetzt getan hat. Und genug, also zumindest zu einem Großteil, das schon gemacht hat, hat er jetzt etwas Last abgelegt. Und in diesem Ablegen spürt er den Schmerz, der sich damit verbunden ist. Und er hat jetzt kurz etwas Luft, kurz etwas Raum, sein Herz zu öffnen und sagen, was es mit ihm persönlich macht. Nicht nur, was mit dem Evangelium, welche Folgen hat, was macht es mit ihm persönlich. Und das bedeutet nicht, dass er fertig ist. Auch von seiner Verteidigung ist er noch nicht fertig, von seiner Erklärung ist er noch nicht fertig, von seiner logischen Argumentation ist er noch nicht fertig und er macht noch weiter. Ab Vers 21 wird er das tun und wir werden das dem folgen und dann werden wir noch sehen auf eine herrliche Art und Weise, wie er den Gedanken der Sohnschaft, den er vorher entfaltet hat, der Sohnschaft, die Sohnschaft, die wir nur in Christus bekommen, dieses Aber, lieber Vater, das Zeugnis des Geistes, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit dieser Kindschaft ein Erbe bekommen. Er wird dieses Thema nochmal aufgreifen und aufzeigen, wie wir das Gesetz richtig lesen und anwenden in Bezug auf dieses Thema der Sohnschaft. Er wird das am Beispiel von Abraham und seinen beiden Söhnen aufzeigen, was im Gesetz geschrieben steht und wie man diese Dinge versteht, wie man sie deutet und wer wirklich erben wird, wer nicht erben wird. Das heißt, er wird nochmal wieder zurückgehen und uns zeigen, wie wir das Alte Testament zu lesen haben, wie wir das Gesetz zu lesen haben. Er wird nochmal zurückgehen und wird noch einmal eine Runde drehen und das Ganze nochmal vertiefen. Aber bevor er das tut, wie gesagt, hier ein paar Verse nimmt er sich Zeit, um etwas Luft, etwas Raum seines Schmerzes und seiner Seele zu geben, um seine persönliche Stellungnahme hier, also den Korinthern, Entschuldigung, den Galatern mitzuteilen. Auch wenn ich mich niemals, in keinster Weise mich mit dem Apostel Paulus vergleichen würde, und mich in keinster Weise auf eine Stufe, sei es nur in die Nähe stellen könnte, wo ich sage, ich habe Anteil an dem Dienst, den er tut. Das würde ich in dieser Weise nicht tun. Nur in dem Wissen, dass ich das gleiche Evangelium verkündigen und lehren darf, was er auch getan hat. Trotzdem muss ich sagen, diese Verse sind für mich in vieler, vieler Weise ein Trost. Und nicht nur jetzt in der Vorbereitung, sondern auch im Vorfeld, vor allem in schwierigen Zeiten. In Zeiten, in denen ich genauso mit Paulus sagen, wo ist die Glückseligkeit? Wo ist die anfängliche Freude? Wo ist die Begeisterung? Wo ist das? Bin ich jetzt euer Feind geworden? Vielleicht, es gibt so Zeiten, da empfindet man das so. Und dann ist natürlich so ein Abschnitt Balsam. Sondern dann lese ich mir das durch und denke, wenn es dem Apostel Paulus so ging, wenn es meinem Herrn so ging, dann wird es dem Unwürdigsten, dem Kleinsten, Geringsten aller seiner Knechte nicht anders gehen. Also richten mich diese Verse aus. Aber ich verstehe absolut, was der Apostel Paulus hier sagt. Ich verstehe es und fühle es regelrecht mit. Wenn ich die Worte lese, ich spüre sie tief in meinem Herzen. So, ich schnell meine Augen, ich mache meine Augen zu und ich kann mir vorstellen, wie er sie spricht oder wie er sie schreibt, mit welcher Last, mit welcher Schwere im Herzen er das, weil ich das nachvollziehen kann, was ihn dazu bewegt, diese Verse zu schreiben. Also ein sehr persönlicher, sehr emotionaler Abschnitt, könnten wir sagen. Und auch wenn er hier die logische und die theologische und vielleicht sogar die geistliche Verteidigung des Evangeliums kurz beiseite lässt und sich seinem Herz und seinem Raum gibt, bedeutet trotzdem nicht, dass er das jetzt thematisch eher komplett weg abschweift und einfach nur sein Ärger los wird. Nein, nein, nein. Er geht weiter. Er argumentiert immer noch weiter, aber auf einer anderen Ebene. Ganz kurz auf eine andere Ebene, bevor er in Vers 21 wieder auf die Schriftebene zurückkommt. Er argumentiert und versucht, die Galater zurückzugewinnen, indem er ein Stück weit auf eine Erfahrungsebene geht, auf eine persönliche Ebene. Und darum hat er eine Bitte hier zu äußern. Darum hat er auch ein Anliegen mitzuteilen. Darum wünscht er sich etwas und erinnert sie an etwas. So er geht auf eine Erfahrungsebene, auf eine Erinnerungsebene und sagt, wisst ihr noch, könnt ihr euch noch erinnern? Und hofft, durch diesen persönlichen Teil ihre Seelen, eure Gesinnung wieder dafür zu gewinnen, darüber nachzudenken, von was sie sich abgewandt haben. Also es ist trotzdem eine Verteidigung des Evangeliums, es ist trotzdem noch weiterhin ein Ringen um die Wahrheit, das Evangelium nicht mit dem Gesetz vermischt werden darf, in keinster Weise nichts hinzu, nichts weggetan werden sollte, aber auf einer persönlichen Ebene, eine spannende Ebene, eine sehr herausfordernde Ebene. Und das macht es auch so schwierig, diesen Abschnitt auszulegen. Weil während er in anderen, oder während in Kapiteln vorher es eine gewisse Logik gab, weil er logisch argumentiert hatte. Er sagte zum Beispiel, das Gesetz ist wie ein Vormund und dann baut er dieses Argument oder diese Beweisführung anhand dieses Bildes auf und da kann man gedanklich folgen. Er sagt, dass zuerst das, dann das. So ist es einfacher für mich, so einen Abschnitt zu gliedern und zu sagen, okay, hier ist die Verteidigung, hier geht es um den Apostel, hier geht es um die Beweisführung. Hier ergießt sich ein persönlicher Gedankenstrom und ein persönliches Anliegen. Und das zu gliedern ist nicht ganz so einfach. Ich habe es dennoch versucht, um euch mit in diesen Gedankengang des Apostels mit hineinzunehmen, das auch ein bisschen zu unterteilen, damit wir Stück für Stück diesen Inhalt heben können, um das Anliegen zu verstehen. Ich habe zuerst 5 Teile draus gemacht, dann habe ich gearbeitet, nochmal gelesen, beim Ausarbeiten, beim Schreiben gemerkt, aber das gehört doch dazu, dann habe ich 4 draus gemacht, bin mir sicher, vielleicht nächstes Mal könnte es dann 6 werden, es spielt keine Rolle. Die Gliederungen und die Punkte, die ich auch immer wieder euch gebe, auch in den Predigten, das ist nicht das Entscheidende, sondern der Inhalt, den wir darunter verstehen. Es geht nur darum, euch gedanklich Stützen zu geben, Gedankensbrücken zu geben, damit man weiß, um was geht es hier gerade, was verstehen wir, was suchen wir zu verstehen, was wird hier gerade erklärt. So, ich zeige euch ganz grob erstmal, wie ich diese Verse hier eingeteilt habe, Vers 12 bis 20, mit welchen kurzen Überschriften ich es überschrieben habe. Und dann gehen wir durch diese Verse gemeinsam durch und studieren diese. Zuerst in Vers 12. Und ich habe jetzt, was ich total ungern mache, aber ich habe tatsächlich 12a hingeschrieben. Wisst ihr warum? Ich lese mal. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. So, das sind 2 Dinge, die er in einem Vers sagt. Zu einem bittet er etwas und so habe ich diesen Vers überschrieben. Den ersten Punkt, eine leidenschaftliche Bitte. Weiß nicht, habt ihr euch auf die Bibelstunden vorbereitet? Habt ihr in der Zeit Galater ein bisschen weitergelesen? Habt ihr heute vielleicht gedacht, ich lese, falls ihr denkt, hey, von was redet er, kann man da sowas machen? Ja, das geht auch. Das kann man zwischendurch auch machen. Man kann sich auch vorbereiten, sich schon Gedanken machen und mit Fragen zur Bibelstunde kommen. Was meint er, wenn er sagt, seid wie ich, denn ich bin wie euch? Was, wie, in was? Wieso sollen sie so sein wie er? In was? Inwieweit ist er gleich wie sie? So, das gehen wir und gucken wir uns gleich miteinander an. Ich habe diesen ersten Teil überschrieben, wie gesagt, eine leidenschaftliche Bitte. So, damit wendet er sich an sie, ein Appell. Bitte, bitte, bitte. Das platzt aus seinem Herzen raus. Ich bitte euch. Und dann sagt er, seid wie ich. So eine herrliche Aussage, die er macht. Und es ist gut, wenn wir kurz darüber nachdenken. In gewisser Weise wird es uns wieder an das alles erinnern, was wir bis dahin studiert haben. Wenn er hier an diesem Punkt sagt, seid wie ich, was meint er damit? Gucken wir uns das an. Das ist Vers 12, der erste Teil. Und ab im Vers 12, ab dem zweiten Teil, finden wir bis Vers Es geht bis Vers 16, finden wir eine, ich habe es überschrieben, mit einer mahnenden Erinnerung. Er beginnt und sagt dann, ich habe euch doch nicht zu leiden können, ihr wisst aber, dass ich euch einst in der Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchen, die euch mein Fleisch verursacht hat, ihr nicht verachtet, noch verabscheut hat. Wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus. Wo ist eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich euer Feind geworden, weil ich die Wahrheit sage? So, wir haben hier eine Erinnerung. Und das meine ich sehr persönlich, auf einer Erfahrungsebene. Er sagt, erinnere ich euch? Wie war es, als ihr mich kennengelernt habt? Wie habe ich euch kennengelernt? Wie habt ihr mich kennengelernt? Was ist da eigentlich passiert, als wir uns kennengelernt haben? Als ich in die Gemeinden, als ich nach Galatien, als ich in diese Gegend kam. Was ist da alles passiert? Und wie habt ihr euch verhalten? So erinnert er sie dran. Warum ist das so wichtig? Wo ist die Argumentation? Was bezweckt er da, dabei, sie daran zu erinnern? Wie war es denn, als ich zu euch kam? Wie war es, als ich bei euch das erste Mal das Evangelium verkündigt habe? Was war der Umstand? Inwieweit hilft diese Erinnerung? An was müssten Sie sich erinnern, um eben wieder zu begreifen, nein, das Evangelium, kein Gesetz. Das ist immer noch sein Anliegen. Darum spricht er auch. Inwieweit sollte die Erinnerung an die ersten Tage in der Landschaft Galatien oder in den Gemeinden Galatien, wie sollte das Ihnen helfen, wieder zurückzukommen? So, das ist das, was wir haben. Als Nächste haben wir ab Vers 17 bis 18, und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit einer ernsten Warnung. Er schreibt und sagt, sie eifern um euch nicht gut. Sie, das sind die falschen Lehrer, das sind die judaistischen Irrlehrer, die ein falsches Evangelium gebracht haben, die, wie wir uns erinnern, nicht gesagt haben, dass es Christus nicht gibt, dass die Erlösung in Christus nicht gibt, sondern nur in der Einhaltung des mosaischen Gesetzes. Man Teil hat am Volk, Teil hat am Messias und somit an der Rettung. Also, dass es das alles braucht. Und er spricht über sie von diesen falschen Lehren, die am Anfang er sie sagt, die sind verflucht, die ein anderes Evangelium predigen. Und er spricht von ihnen und sagt, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen. Ach, das ist das Ziel, ausschließen. So, das ist eine ernste Mahnung, die er an die Galater hier hat, sich bewusst zu werden zu lassen, was sie eigentlich da tun, mit welchen Konsequenzen, mit welchen Folgen. Und dann spricht er, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Also dann zeigt er, was ist ein guter Eifer. Er zeigt auf, wie sie eifern, was böse ist, was falsch ist, gefährlich ist. Er mahnt sie, darauf Acht zu geben, in welcher Art und Weise gut ist, wenn man um uns eifert. So, wer eifert gut? Woran erkennt man, dass einer wirklich ernsthaft und um uns und unser Heil eifert oder einer es eigentlich um ihn selbst geht und die Schafe gar nicht? So, eine ernste Warnung, das sind die Verse 17 bis 18. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, das sind Verse 19 bis 20. Da finden wir ich überschreibe es mal so, ein schmerzvoller Wunsch. Schmerzvoll deswegen, weil er von Geburtswehen hier redet. Und ein tiefer Wunsch, weil er wünscht, dass Christus in ihrem Leben endlich Gestalt gewinnt. Ich lese euch die Verse noch einmal vor. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. So, er hat tiefe Sehnsucht, einen Wunsch bezüglich den Galatern, was mit ihnen passieren soll, wohin sie hinkommen sollen. Und dazu würde er sehr gerne vor Ort sein. Er schreibt zwar diesen Brief, aber das reicht ihm nicht. Da kommt ihm in seinem Geist nichts zur Ruhe, in seinem Herz. Er leidet. Und er würde gerne jetzt persönlich mit ihnen reden. Würde gerne sie neu ausrichten, kann er aber nicht. Deswegen sage ich, ich wünschte mir so sehr. Also das sind die Verse und die grobe Gliederung, damit ihr meine Auslegung und Argumentation hier folgen könnt. Also wir haben eine leidenschaftliche Bitte, wir haben eine mahnende Erinnerung, wir haben eine ernste Warnung und wir haben einen schmerzvollen Wunsch, den Apostel Paulus hier in diesen Versen äußert. Ich hoffe, diese kurze Hinführung und Einleitung hat euch geholfen, sich ein bisschen auf diesen Abschnitt vorzubereiten und da euch einzustimmen, was wir da miteinander zu entdecken haben. Nochmal, es ist weniger tief theologisch, was wir hier haben. Und darum denke ich nicht, dass wir so viel Zeit in diesem Abschnitt verbringen werden, wie ich es vermute, sondern hier ist sehr persönliche Anliegen. Und daher werden wir jetzt auch jetzt nicht, ich denke, wir werden kein halbes Jahr brauchen, um durch diese Verse zu gehen, wie wir bei manchen Versen gebraucht haben teilweise, weil sie da tief theologisch waren und wir da nachgehen mussten. Aber nichtsdestotrotz bedeutet nicht, dass hier keine Theologie da ist, dass keine geistliche Wahrheit hier zu finden ist. Das will ich euch kurz zeigen, aber es ist sehr, ich finde, das ist sehr, wenn ich interessant sage, dann meine ich das jetzt nicht nur intellektuell, aber sehr für mich so doch interessant zu sehen, wie der Apostel Paulus mit so einer Situation umgeht und was es mit ihm macht und wie er argumentiert. Sehr lehrreich, würde ich sagen, sehr lehrreich. Also beginnen wir, schauen wir uns gemeinsam die leidenschaftliche Bitte an in Vers 12. Ich werde nicht müde, wir kennen den Text noch nicht so gut wie die anderen, deswegen immer wieder lesen, 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 7-mal, kennt ihr es ja. Also es schreibt, seid wie ich. Denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Also seid wie ich, eine leidenschaftliche Bitte, seid wie ich. Und dann, denn ich bin wie ihr. Er richtet diese Bitte, diese leidenschaftliche Bitte an Brüder. Und das ist erstmal, das ist, warum ich sage, jetzt wird es persönlich. Bis dahin, am Anfang, er beginnt diesen Brief und schimpft erstmal über die falschen Lehrer. Er zeigt die Konsequenzen auf. Er redet über diese Herrlichkeit des Evangeliums. Und einmal blitzt so diese persönliche Note. Einmal blitzt so ein bisschen der Bezug zu den Galatern in Kapitel 3, Vers 15. Da spricht er schon einmal sie kurz mit Brüder an. Da aber in den Zusammenhang, in dem er erklärt, dass er sagt, Brüder, denkt doch mal nach. Und dann gebraucht er dieses Bild des Testamentes und dass da niemand hinzufügt, wegnimmt. Und er fordert sie nochmal da schon ein bisschen persönlichere Ebenen darüber nachzudenken. Und dann in Kapitel 3, Vers 15 sprach er sich schon mal so an und sagt, Brüder, ich rede nach Menschenart. So, da taucht es einmal auf und bis dahin gar nichts davon, danach auch eine Weile nichts. Und jetzt hier. Jetzt kommt er und dann sagt er, seid wie ich, je nach Übersetzung, das ist jetzt vom Grammatikalischen, wie man den griechischen Satz hinstellt, manche beginnen so, Brüder, seid wie ich. Spielt keine Rolle, wo man, an welche Stelle man jetzt das Brüder setzt, sondern er richtet sich oder wendet sich an sie. Er spricht also zu Brüdern, er spricht zu den Gläubigen in der Gemeinde Galatien, er spricht nicht zu den falschen Lehrern, er spricht nicht zu den Ungläubigen, er spricht zu den Kindern Gottes, von denen er doch vorher geredet hat, dass die Kinder Gottes sind, die den Geist Gottes empfangen haben, der da ruft, aber Vater. So, er wendet sich und an sie, Brüder. Und er geht sogar so weit, dass am Ende, schaut mal von diesem Abschnitt in Vers 19, er sie auf eine ganz besondere Art und Weise bezeichnet. Wenn wir zu dieser Stelle kommen, werden wir da noch ein bisschen mehr Bezüge schaffen. Aber hier in Vers 19 schreibt er, meine Kinder. Also eigentlich fast nur noch Johannes macht das. Im Johannesbrief schreibt Johannes immer, meine Kinder, meine Kinder, meine. Mit Kinder meint er hier nicht nur so kleine Menschen, Kinder buchstäblich, sondern Kinder aller Altersklassen. So, dass in dieser Weise, wenn Johannes von den Kindern Gottes, von den Geliebten spricht, wenn er sagt, meine Kinder, meine Kindlein, so das ist, hier merken wir, dass Paulus sogar, wenn er sagt, meine Brüder, also in welcher Intention sie sich jetzt an sie wendet, auf eine sehr persönliche Ebene, dass er sie am Ende von diesem Exkurs oder von am Ende von dieser Herzausschüttung sogar meine Kinder nennt. So, und sogar ein Bild gebraucht, das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich klingt, sich mit einer Mutter vergleicht. So, er sagt, ich habe Geburtswehen, ich leide Geburtswehen, ich zersorge mich um euch, ob ihr gesund zur Welt kommt. Und ich möchte, dass ihr wachsen werdet, dass ihr heranwächst und dass ihr Christus seid, wie Christus seid. dem sein Bild gleichförmig gemacht wird. Ich wünsche, ich sehne mich danach, also hier, und spricht eben zu seinen Kindern, er spricht von Geburtswehen und all diesem Prozess. Er gebraucht das Bild der Mutter. Die Bezüge haben wir eben sowohl im Alten wie im Neuen Testament, dass sie, wenn die Bibel spricht und sogar wenn Gott darin, wie eine Mutter, ja. Und dann gibt es diese Bezüge. Wie verhält sich eine Mutter gegenüber ihren Kindern? Das zeigt einiges von der Herzenshaltung des Aposteln, wenn er sie anspricht. Also sehr persönlich, darum sage ich, ein sehr persönlicher Teil, ein sehr persönlicher Bezug, den wir haben. Seine Sorge, eine große Sorge, vergleichbar mit der Sorge einer Mutter um seine Kinder, dass sie nicht misslingen, sagt man das, misslingen, nicht geraten, sondern dass sie wirklich jemand werden, denn sie, die sie werden sollen. So, also bittet er sie und sagt, Brüder, ich bitte euch. Also wirklich, wenn ich das sage, sage ich es noch einmal so, ich bitte euch. Er hat, überlegt mir jetzt, 4 Kapitel lang argumentiert, toll argumentiert, gut argumentiert, logisch, geistlich, theologisch. Und jetzt ganz kurz so, ich bitte euch, hört zu, nehmt's an, versteht, das ist echt so, kurz von dieser Kanzel runter, bitte. Und dann geht er wieder zurück und sagt, okay, jetzt, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Aber das ist so dieses, er geht nochmal zu ihm persönlich, bitte, hört. Bitte, Brüder. Das ist ein Flehen, wirklich eine leidenschaftliche Bitte. Und was bittet er sie? Was möchte er? Er sagt, seid wie ich. Habt ihr jemanden schon mal so eine Bitte ausgesprochen? Seid ihr zu jemandem gegangen und sagt, ich bitte dich inständig, sei wie ich. Wow, gell? Ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt hat, ich bitte dich inständig, sei nicht wie ich. Bloß nicht wie ich, mach nicht die gleichen Fehler, mach nicht das Gleiche. Paulus bittet anders. Er geht hin und fleht sie an und sagt, bitte seid wie ich, mach das, was ich gemacht habe. Handelt, was ich getan habe. Denkt, was ich denke, glaubt, was ich glaube. Er sagt, bitte macht's wie ich, seid wie ich, nicht nur macht, seid wie ich. Wenn wir das verstanden haben, hoffe ich und werde euch anflehen, genau diese geistliche Haltung zu haben, dass ihr zu euren Bekannten, Freunden, Verwandten, Geschwistern, die vielleicht auf der gleichen Weg sind, auch in Geburtswehen, und die gleiche Probleme haben wie die Galater, dass ihr das sagen könnt. Mit Freimütigkeit sagt, ich bitte dich, sei wie ich. Wenn wir verstanden haben, was Paulus sagt mit wie sein, dann bin ich mir sicher, wird jeder von euch mit all seinen Fehlern und all seinen Unzulänglichkeiten und all seinen Mangeln, all seinem Aussehen sagen, sei wie ich. Denn Paulus sagt nicht einfach, hey, sei wie ich, so faul oder so fleißig, er sagt nicht, sei wie ich so schön oder sagt nicht, sei wie ich so schlank oder so dick, darüber redet er nicht, sondern über was sagt er, inwieweit, wie sollen die Galater sein, wie ist Paulus, wenn er sagt, seid wie ich, um was geht es hier? Und hier wiederum, liebe Geschwister, immer und immer wieder, was ist für uns wichtig zum Verstehen dieser Aussagen? Kontext. Wir müssen uns nicht überlegen, na, wie ist denn Paulus, wie könnte er sein, was könnte er gemeint haben? Übrigens, im ganzen Abschnitt, da gibt es viel Raum zur Spekulation. Seine Krankheit, die Versuchung, das Fleisch, all das gibt viel Raum zur Spekulation. Wir müssen uns zwingen und bemühen, uns im Wort Gottes zu bleiben, im Kontext zu bleiben. Das bewahrt uns und das hilft uns zu verstehen. Als ich zum ersten Mal sah, ich muss euch gestehen, ich las dann, Vers 11 noch als Beispiel, in Kapitel 4, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe, das war der letzte Vers, den ich auch hier ausgelegt habe, und dann blättere ich um und lese, seid wie ich. Warum? Wie kommt er jetzt auf die Idee, das zu schreiben? Ich dachte, was bringt Paulus, der Apostel Paulus aus dieser ganzen Argumentation, aus dieser Beweisführung, der Erklärung des Gesetzes, seine Funktion, in dem Fall in unserem Kontext, dass das Gesetz aufhört und den Zeitpunkt, wie kommt er auf einmal auf die Idee zu sagen, seid wie ich? Das ist so wie so, zack, man ist so drinnen im Tunnel, man ist so drinnen in der Argumentation, auf einmal wird man so rausgeholt und sei wie ich. Ja, wie? Aber genau das ist der Punkt. Wie war Paulus? Wer war Paulus? Und wie ist er geworden? Er war ein Jude. Und wie war er als Jude? Unter dem Gesetz. Aber wie ist er jetzt? Frei vom Gesetz. Und jetzt ist diese Bitte verständlich. Jetzt ist das auch nicht losgelöst aus dem Kontext. Und jetzt ist auch übrigens eine Bitte, die jeder von uns aussprechen kann. Zu einem hingehen und sagen, ich bitte dich, sei wie, nicht unter dem Gesetz. Wie ist denn Paulus? Er ist frei vom Gesetz, losgekauft vom Gesetz. Und das ist unser Kontext, nur als Beispiel. Und deswegen ist es so schön, dass so eine Bitte uns wiederum zwingt, uns an das zu erinnern, was wir bis dahin gelesen und studiert haben. Geht mit mir ins zweite Kapitel noch. Nur keine tiefe Auslegung, nur eine Erinnerung. Und dann verstehen wir, wenn er sagt, seid wie ich, wie er. Lest mit mir Kapitel 2 ab Vers 17. Da schreibt er, wenn aber auch wir, und er redet jetzt von den Juden selbst, die wir im Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist denn dann also Christus ein dienender Sünde? Wer den Satz immer noch nicht versteht, der kann gerne die Bibelstunde nachhören, haben wir ausgelegt, warum er oder wie er hier argumentiert, dann kommt dieses berühmte auf keinen Fall oder nach Luther, das sei ferne. Und jetzt Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, und wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Was für herrliche Worte, tiefe Worte. Da mussten wir viel Zeit uns nehmen, das auszulegen. Wenn Paulus sagt, seid wie ich, dann ist es hier. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Also, ich bin frei vom Gesetz. Er hat mich übrigens losgekauft vom Gesetz. Hat er da Kapitel 4, das ist unmittelbarer Kontext. Das war unsere Vorweihnachtszeit und die Verse, die wir da betrachtet haben. Kapitel 4, Vers 4, liest das mit mir nochmal durch. Es war schön. Am Sonntag habe ich Geschwister in Tübingen besucht. Und dann haben sie mir erzählt, was mit ihnen die Bibelstunde, vor allem diese Galaterreihe in Vorweihnachtszeit gemacht hat. So schön, das Zeugnis zu hören, dass das Wort Gottes im Herzen wirkt. Schaut mal, da heißt es Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Paulus ist also einer, der vom Gesetz losgekauft wurde, vom Gesetz losgemacht ist. Der ist dem Gesetz durchs Gesetz gestorben. Er ist frei vom Gesetz. Wenn also sagt, seid wie ich, dann gibt es nur einen Punkt, einen Vergleichspunkt, einen Nachahmungspunkt. Seid frei vom Gesetz. Losgekauft vom Gesetz. Seid in Bezug auf das Gesetz so wie ich. Das ist, was er sagt. Warum macht er das? Um deutlich zu machen, seine Stellung. Ihr Galater, ihr sollt in der gleichen Stellung sein, in dem gleichen Verständnis, in der gleichen Haltung sein wie ich. Darf ich euch noch an zwei Stellen erinnern, wie Paulus ist? Nicht, dass ihr das nicht wisst, aber durch Wiederholung wird's fester. Zwei meiner Lieblingsstellen, die das zeigen, was Paulus ist. Und wenn er sagt, seid wie ich, das sind wunderbare Stellen, die das zum Ausdruck bringen. 1. Korintherbrief, noch einmal, Kapitel 9. Wie gesagt, ich werde es nur grob vorlesen, ich werde das nicht tief auslegen, weil ich es schon getan habe. Aber als Erinnerung, wie ist Paulus? Wie sollten die Galater sein? Kapitel 9, ab Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, ich höre noch ein bisschen Rauschen, dann weiß ich der eine und der andere. Das ist übrigens, wenn ich dann in der Bank sitze und jemand nach vorne geht, sagt, schlag mit mir auf und dann sofort anfängt zu lesen, sage ich, gib mir doch Zeit. Ja, hat übrigens meine Schwiegermutter sich mal bei mir beschwert, seitdem warte ich immer. Da muss man warten, nicht noch einmal vergeigen. Also warten. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Die, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich ja nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. So bin ich. So bin ich, sagt Paulus. Jedem so, dass ich einen gewinne für Christus. Ich bin dem Jude, wie einer unter dem Gesetz. Ich bin aber nicht unter dem Gesetz. Und einem, dem Heiden, bin ich auch wie ein Heide, ohne das Gesetz. Obwohl ich, heißt nicht, dass ich kein Gesetz habe, sondern das Gesetz Christi. Das bestimmt mich, das leitet mich. Seid wie ich. Das ist ein Beispiel. Was bedeutet, wie Paulus zu sein? Und dann sagt er den Galatern, bitte seid wie ich. Die letzte Stelle, Philipperbrief, das ist meine Lieblingsstelle. So herrlich. Sage ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich es vorlese, ganz schön viel rosa Farbe bei mir an dieser Stelle, weil ich das auf eine wunderbare Art und Weise bezeugt hier bekommen habe vom Apostel Paulus, was unseren Glauben ausmacht. Philipperbrief, Kapitel 3, Abvers 1. Paulus schreibt an die Philipper, Freudenbrief aus dem Gefängnis, schreibt da und schreibt Freuden. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Jetzt haben wir eine interessante Bezeichnung von solchen, so nennt er sie. Böse Arbeiter, er nennt sie sogar Hunde. Seht auf die Zerschneidung, was meint er damit? Ja, das sind die, die diese Beschneidung fordern. Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch wir Vertrauen auf Fleisch haben könnten. Wenn irgendein ein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am dritten Tag von Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer, von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Wenn einer einen Grund hätte, auf seine Abstammung, auf das Gesetz stolz zu sein, sich zu rühmen. Ich bin's. Ich kann einiges vorweisen. Meine Abstammung, meine Schule, meine theologische Ausbildung, meine Frömmigkeit. Ich könnte einiges euch zeigen, worauf ich stolz sein könnte. Nach dem Fleisch nach. Aber er sagt, das habe ich alles für Verlust erachtet, um etwas zu gewinnen. Und wenn er sagt, seid wie ich, dann meint er genau das. Seid wie ich, werdet euch bewusst, wessen ja euch rühmen sollt. Lest mir mit mir weiter, das geht ja, das wird noch herrlicher. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um Jesu willen ist das alles für mich Dreck. Verlust brauche ich nicht. Dann geht er weiter. Um dessen will ich alles eingebüßt habe. Und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Merkt ihr das? Das ist so klar. Und deswegen, wenn Paulus sagt, seid wie ich, dann ist das eine gute weitere Stelle, um zu zeigen, wie ist Paulus. Er erhaltet oder hält jede Frömmigkeit nach dem Fleisch, egal, Abstammung, Fleiß, Bemühen, all diese Dinge, die Erfüllung des Gesetzes, er sagt, das ist für mich Verlust, das ist sogar Dreck, Kot, weg damit. Nur um der Erkenntnis Christi, des Glaubens, das ist das, was ich möchte. Und das ist, was er den Galatern wünscht, seid wie ich, begierig, Christus zu ergreifen und im Christus befunden zu werden. Christus in mir und ich in ihm. Darum geht's, sagt er. Das ist meine Gerechtigkeit. Bitte seid wie ich. wenn er die Galater anschaut, wenn er die Schafe anschaut, dann wünschte er, dass sie genau die gleichen Sehnsucht haben, die er hat. Dass sie das gleiche Verlangen haben, das er hat. Dass die gleiche Erkenntnis haben, die er hat. Und zwar Christus allein. Und ist das ein guter Wunsch? Könnt ihr zu jemandem hingehen und sagen, seid wie ich? Ja, in dieser Weise ja. Es sei denn, ihr seid nicht so. Aber wenn das genau das ist und das euch ausmacht, und es ist schön, wenn man euch für das ausmachen würde, er sagt, das, was für ihn zählt und für ihn das Wichtigste ist, in Christus zu sein und Christus in ihm zu sein. Wenn er das ist, das scheint ihm zu genügen. Das scheint für ihn alles zu sein, was er braucht. Ich würde so gern sein wie er. Und du kannst sagen, bitte sei wie ich. Sei wie ich. So, und das ist, was Paulus hier so den Galatern ans Herz legt. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Und eben diese, deswegen sage ich, so eine leidenschaftliche Bitte an sie äußert. Ich bitte euch, seid wie ich. Ich hoffe, jetzt ist diese Bitte nicht so unverständlich oder vage oder wie sein. Jetzt ist klar, in Christus zu sein, im Glauben zu sein, in der Gnade zu sein, nicht im Gesetz zu sein, frei vom Gesetz zu sein, losgekauft vom Gesetz zu sein, seid wie ich. Denn Paulus sagt, das bin ich. Und das ist er sogar als Jude. Jude. Richtig? Ja. Das ist alles gut. Das ist er sogar. Und dann guck mal seine Begründung. Denn, das ist eine Bitte, und er bittet sie und sagt, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Was meint er jetzt damit? Inwieweit ist er wie sie? Aber jetzt hoffentlich ist der Gedanke nicht zu kompliziert und der Gedankensprung nicht zu groß. Er ist nämlich genauso wie sie. Und wie sind sie? Nicht unter dem Gesetz. Die sind nämlich was? Heiden. Und sie müssen nicht unter dem Gesetz sein. Sie waren eigentlich nie unter dem Gesetz. Denn das Gesetz wurde dem jüdischen Volk gegeben. Erinnert ihr euch, all das durchgearbeitet, all das angezeigt. Er sagt, seid wie ich, frei vom Gesetz, denn ich bin wie ihr, nämlich wie? Wie ein Heide. Deswegen hat er gesagt, dem Jude wie ein Jude, dem Heide wie? Ein Heide, das bin ich. Ich bin wie ihr. Wir sind auf dem gleichen Stand. Wir sind beide in Christus. Wir sind beide nicht unter dem Gesetz. Wir sind beide losgekauft von diesen Dingen. Seid wie ich und ich wie ihr. Geht mit mir ein bisschen zurück und lest mit mir, was er in Kapitel 3 ab Vers 27 geschrieben hat. Erinnert euch, was er kurz davor gesagt hat. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr. Er sagt, seid wie ich, denn ich bin wie ihr. Wir sind alle gleich. Das ist, was er meint. Das ist, was er zum Ausdruck bringen will. Alle gleich in Christus. Wenn wir auf Christus getauft worden sind, wenn wir somit in Christus sind, Christus in uns sind, haben wir die gleiche Stufe. Wir sind auf dem gleichen Stand, nämlich frei vom Gesetz und leben unter der neuen Gesetzmäßigkeit, der Gesetzmäßigkeit des Geistes, was Kapitel 5 kommt, beziehungsweise unter dem Gesetz Christi leben wir. In dieser Weise sagt er, bitte, wir sind auf dem gleichen Stand wie allein aus Glauben, allein aus Gnade. Da ist weder Jude noch Grieche. Ich bin wie ihr, ihr seid wie ich, wir sind alle gleich. Das ist seine Bitte. Das ist seine Bitte. Macht keinen Unterschied. Macht auch aus euch nicht mehr, als ihr seid. Humorvoll ein bisschen. Ein lieber Bruder, der schon beim Herrn ist, sagte mir einmal, aus mir machst du keinen Juden. Ja, so, weil ich gesagt habe, wir gehören zum Volk Israel. Ja, aus mir machst du keinen Juden. Ich vermute, das ist jetzt beim Herrn und ist froh darüber, dass er es ist. Und dankt Jesus Christus dafür. Aber ich möchte aus euch keine Juden machen und aus Juden auch keine Heiden machen, aber Kinder Gottes. Das ist der Punkt. Alle gleich in Christus. Da ist weder Jude noch Heide, spielt keine Rolle. Da ist weder Paulus noch die Galater, spielt keine Rolle. Einer in Christus. Und darum geht es. Das ist, so beginnt er und das ist eine Argumentation. Und so möchte er sie das ans Herz legen und sagen, darum geht's. Nachdem er das jetzt alles entfaltet, argumentiert, aufgezeigt hat, das Verhältnis, das Evangelium, den Inhalt des Evangeliums, woher es bekommen hat, dann, was das Gesetz bedeutet, die Wirkung des Gesetzes, das Ende des Gesetzes, nachdem er all das so gut gezeigt hat. Und ich hoffe, ihr konntet folgen, habt das geliebt und angenommen und gesehen und darüber euch gefreut. Und jetzt kommt ein Punkt und jetzt sagt er zu den Galatern, seid wie ich. So, das fasst das. In gewisser Weise ist eine Zusammenfassung und das eine Anwendung. Das ist eine Anwendung letztendlich, wo er sagt, das, was macht's mit euch? Das soll ich mit euch das Gleiche machen, was es mit mir macht, frei vom Gesetz zu sein. Also nimmt er diesen Bezug auf und ich finde es schön, dass diese leidenschaftliche Bitte wie eine Überleitung hier ist zu diesem persönlichen Teil. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ich rechne immer das Gebet mit ein und würde gerne mit euch zum nächsten Punkt gehen. Merkt ihr, wir kommen schon zum zweiten Punkt. Es ist, wie gesagt, das ist nicht tief theologisch, aber tief persönlich, das Paulus hier hat. Und von daher werden wir nicht so viel Zeit haben, aber wir werden schon ein, zwei Bibelstunden dafür brauchen, um uns das hier, vor allem wenn wir bei den letzten Versen sind, wenn es darum geht, wenn das Christus in uns Gestalt gewinnt, das wird theologischer. Okay, nicht, dass es alles nicht theologisch ist, ich verstehe, was ich meine. Nachdem wir uns jetzt die leidenschaftliche Bitte angeschaut haben, gucken wir und beginnen wir in verbleibende Zeit. Wir beginnen uns den zweiten Punkt anzuschauen, und zwar die mahnende Erinnerung. Er holt sie ab, versucht sie gedanklich an den Anfang zu führen und sie an etwas zu erinnern. Und durch diese Erinnerung hofft er, in ihre Sinnesänderung zu bewirken, beziehungsweise den Unterschied aufzuzeigen. Ich möchte euch da heute schon ein bisschen mit hineinnehmen in diese Bibelstunde und nächsten Mittwoch machen wir hier weiter. Also sagt er, denn auch ich bin wie ihr Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Man kann auch übersetzen, ihr habt kein Unrecht mir angetan. Schon mal schön, oder? Ihr habt mir kein Unrecht angetan. Was meint er? Übrigens, in dem Moment, wo er das schreibt, fühlt er sich sehr verletzt. Warum? Was meint er? Er sagt jetzt nicht, ihr habt mir kein Unrecht jetzt angetan. Ist alles in Ordnung, nur hört ihr auf die falschen Lehrer, aber sonst alles in Ordnung. Das meint er nicht. Er erinnert sie an einen Moment, er erinnert sie an die Vergangenheit. Er geht jetzt zurück in der Vergangenheit und nimmt sie mit an den Anfang, an die erste Missionsreise, als Paulus in der Landschaft Galatien unterwegs war. Als er in diesen Gemeinden, die dort dann entstanden sind, als er dort war, als er in den Städten war, als er dort das Evangelium verkündigt hatte. Was ist da passiert? Wie sind sie damals mit dem Apostel Paulus umgegangen? Was haben sie getan oder was haben sie nicht getan? Daran erinnert sie. Und das nimmt er als Anlass, um zu sagen, schaut mal, so seid ihr mit mir umgegangen. Wieso geht ihr mit mir jetzt so um? Was ist passiert? Was hat sich verändert? Oder andersrum gesagt, schaut mal, was sich verändert hat, nachdem ihr auf diese falschen Lehrer gehört habt. Schaut mal, was ihr jetzt tut. Das ist wirklich eine sehr mahnende Erinnerung und sehr herausfordernde. Und habe viel darüber nachgedacht. Und ich denke, das ist eine gute Anwendung. Zeigt auch, ich fasse das so zusammen, es zeigt auch, wenn Menschen das Evangelium hören, was das mit ihnen bewirkt. Und nach einer Weile sie einer falschen Lehre aufsetzen und sie dazu gebracht werden, doch das Gesetz zu befolgen. Sie unterjocht werden und dann schaut man, was das mit den Menschen macht. Was dann das bewirkt. Und dann zeigt sich der Unterschied. Und darauf will Paulus hinaus. Schaut mal, was und wie wart ihr am Anfang? Und schaut, wie ihr jetzt seid. Was ist die Frucht da, was ist die Frucht hier? So nimmt er sie an den Anfang mit hinein und sagt, wie war es beim ersten Mal, als er da war? Wie war ihr Verhalten ihm gegenüber? Wie haben sie sich verhalten? Der Apostel Paulus war ja ein Jude, das ist jetzt kein Geheimnis. Deswegen sagt, seid wie ich, als Jude bin ich nicht unter dem Gesetz. Aber er kam ja als ein Jude dahin
zu den Heiden. Und wie hat er sich unter denen verhalten? Wie war es, als er kam? Als der Apostel Paulus kam, hat er das Gesetz gebracht? Hat er gesagt, ich habe euch das Evangelium zu bringen. Gute Nachricht von Jesus, dem Messias. Übrigens, das ist der Jesus aus dem Stamm David, aus dem Volk Israel. Wollt ihr Anteil an diesem Messias haben, an diesem Retter, müsst ihr Juden werden. Dann hat er das getan, eben nicht. Das haben diese falschen Lehrer getan. Und er sagt, wie war es am Anfang? Ich kam zu euch, habe ich euch das alles gepredigt? Ich kam als Jude. Warum habe ich nicht euch gesagt, ihr sollt das alles tun? Ich habe doch, als ich kam, nicht von Anfang an euch das auferlegt. Warum glaubt ihr jetzt, zum Evangelium das hinzufügen zu können? Wie war es nämlich, als ich kam? Was habe ich gebracht? Was war das für ein Evangelium, das ich von Anfang an bei euch verkündigt habe? Was hat es bei euch ausgelöst? Wie habt ihr es denn angenommen? Was war eure Reaktion diesbezüglich? Paulus kam eben in dieser Haltung. Er war den Juden ein Jude, wie ein Jude, und den Heiden ein Heide. 1. Korinther 9, haben wir gerade gelesen. Er sagt, seid wie ich, so war er, so kam er. Er ging zu den Heiden und legte ihnen nicht auf, das Gesetz zu halten. Im Gegensatz, er verkündigte die Freiheit, er verkündigte, dass das Evangelium bedeutet, dass man eben kein Jude werden muss, dass man sich nicht beschneiden muss, dass man nicht erstmal rituelle Waschung, dass man nicht das mosaische Gesetz halten muss, um Anteil am Volk Gottes zu haben. Als Paulus das verkündigte, tat er das auf der Grundlage des Apostelkonzils. Haben wir uns angeschaut am Anfang. Als er erklärt, dass die Apostel ihm den Dienst bestätigt haben, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Wir haben Apostelgeschichte, wer weiß noch? 15. Da hat die Apostel haben sogar einen Brief geschrieben und haben ihn nicht mehr auferlegt. Und was passierte, als sie diese Briefe in die Gemeinden trugen? Paulus kam und andere. Was geschah unter den Heiden? Sie freuten sich, oder? Sie waren dankbar. Sie sagten nicht, oh nein, und wir hätten so gern das Gesetz gehalten. Aber jetzt nehmt ihr uns wirklich das weg. Im Gegenteil, große Freude. Ein Beispiel, was in dieser Landschaft Galatiens, zumindest da oben, alles passierte, als Paulus auf der ersten Missionsreise das Evangelium verkündigte, möchte ich euch zeigen und bitten euch mit mir in Apostelgeschichte zu gehen, Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Wir sind ziemlich früh bei der ersten Missionsreise des Apostels. In vielerlei Hinsicht ein sehr spannender, interessanter Abschnitt, weil er nicht nur parallel zu dem Dienst des Petrus läuft und Lukas nicht nur aufzeigt, dass das, was Petrus tat, lehrte und wie Gott sich zu Petrus stellte, in gleicher Weise Paulus tat, lehrte und Gott sich zu Paulus stellt. Also da laufen wirklich die Berichte wie parallel. Das heißt, Paulus hat den gleichen Stellenwert und gleichen Dienst als Apostel der Heiden wie Petrus als Apostel der Juden hatte. Also das zeigt die Apostelgeschichte in wunderbarer Weise aus. So haben wir zum Beispiel die Predigt, die Petrus hielt nach Pfingsten. Eine tiefe Auslegung des Alten Testaments, dass Jesus der Messias und zwar von der Schrift ist. Das gleiche übrigens hält Paulus in Apostelgeschichte 13. In ebenfalls eine tiefe Auslegung des Alten Testaments, dass Jesus der Christus der Messias ist. So Paulus tut es, er verkündigt das Evangelium und es gibt zwei Reaktionen. Und das gab sie überall und auch in dieser Gegend, auch in der Landschaft Galatiens, das heißt in der Gegend, wo die ganzen Gemeinden Galatiens waren, geschah das Gleiche, was auch hier zum Beispiel geschah in Apostelgeschichte 13 in Pisidien. Lest mit mir ab Vers vielleicht 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. So, das war die Reaktion von wem? Von den Juden. Sie sahen nicht nur, sie hörten nicht nur, was er lehrte, sie hörten nicht nur, auf welche Art und Weise er das Gesetz lehrte. Übrigens hat sich so weit gesprochen, dass man in der Apostelgeschichte 21, 21, wir lesen können, als Paulus nach Jerusalem kommt, dass die Apostel sagen, alle reden davon, dass du sagst, man ist frei vom Gesetz Mose und man muss sich nicht beschneiden lassen. Das, alle reden, und das machst du, das sagst du, oh, das gibt Ärger. So, das, Paulus war dafür bekannt, dass er nicht nur den Heiden zusprach, ihr braucht kein Gesetz, sondern auch, dass er den Juden gesagt hatte, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz und ihr müsst eure Kinder nicht mehr beschneiden lassen. Das hat er gesagt. Und das gab Ärger in Jerusalem. Das gab großen Ärger. Dafür war Paulus bekannt. Und egal, wo er war, er ging in die Synagogen, er lehrte genau das. Und das, was löste aus? Die Juden haben das gehasst. Sie haben das Evangelium gehasst, sie haben ihn gehasst. Sie haben deswegen verfolgt. Und aber natürlich waren sie neidisch, weil sie gemerkt haben, was das mit den Menschen macht. Was das in den Gemeinden Galatien ausgelöst hat. Die waren neidisch darauf, dass Menschen kamen, die ganze Stadt versammeln sich. Auf einmal wollen alle was hören. Sie bemühen sich, nichts passiert. Dann kommt er, predigt das Evangelium. Puh. Ja, wer ist dieser? Und so weiter. Und jetzt schaut man Vers 46. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis ans Ende der Erde. Als aber die unter den Nationen, aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Was ist die Reaktion der Heiden? Freude. Wir haben die Galater das Evangelium aufgenommen, als Paulus das gepredigt hat. Was haben sie erlebt? Als er kam und predigte, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Was haben die Juden getan? Die haben sie gehasst. Übrigens, wenn ihr Kapitel 14 mit mir geht und Vers 19 noch lest, das nehme ich noch mit, schaut mal, wie das Ganze ausgegangen ist dort. Was haben sie alle mitbekommen? Was hat man mit Paulus gemacht? Schaut mal Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonien Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt hatten, schleifen sie ihn aus der Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Nun, wir wissen, dass er nicht gestorben war. Die Jünger kamen, er stand auf und ging wieder in die Stadt. Ein sehr verstörendes Erlebnis wahrscheinlich für all die. So, was ist die Folge? Sie haben ihn töten wollen. Wie haben die Juden darauf reagiert, als Paulus das Evangelium verkündigt hat? Mit Hass bis zum Tod, oder? Wie haben die Galater reagiert, als Paulus das Evangelium verkündigt hat? Mit Freude, oder? Warum sagt Paulus, könnt ihr erinnern, Galater, wie war das, als ich zu euch kam? Als ihr das Evangelium am Anfang gehört habt, wie habt ihr reagiert? Als ich kam, habe ich euch das Gesetz gebracht? Ja, genau nicht, oder? Und was haben die Juden dann gemacht? Die haben mich gehasst. Aber was sagte er? Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Habt ihr böse reagiert, als ich gesagt habe, kein Gesetz? Als ich von der Gnade geredet habe, vom Glauben? Habt ihr mir was zuleide getan? Natürlich nicht. Die Juden haben es getan, ihr nicht. Ihr habt es mit Freude angenommen. Wo ist eure Freude jetzt? Warum wollt ihr mir jetzt was zuleide antun? Warum habt ihr es nicht von Anfang an verworfen? Warum habt ihr mich nicht gesteinigt? Als ihr gehört habt, dass das Evangelium zu euch kommt, allein aus Glauben, nicht aus Werken, ihr habt mir nichts zuleide getan, ihr habt mich nicht verurteilt. Ich kam als Jude und habe euch das Evangelium gebracht. Ihr habt mich nicht verfolgt. Ihr habt es doch in Freude aufgenommen. Was hat sich geändert? Was hat sich verändert? Warum seid ihr jetzt meine Feinde geworden? Warum? Und es gibt einen Grund, oder? Was kam auf einmal in ihr Leben, dass Paulus zum Feind wurde? Das Gesetz. Versteht ihr das? Auf einmal kam das Gesetz durch die jüdische Irrlehre und dann sagte, bin ich euch jetzt zum Feind? Ja, genau. Genau das ist passiert. Er erinnert sie. Wann ist es gekippt? Wann bin ich euch zum Feind geworden? Nicht, als ihr das Evangelium gehört habt. da war ich nicht euer Feind. Im Gegenteil. Mit Freuden habt ihr es aufgenommen. Glückseligkeit, Dankbarkeit, ihr jubelt. Gott danke. Wir müssen keine Proselyten werden. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen. Wir müssen nicht die rituellen Handlungen halten. Wir müssen nicht das Gesetz befolgen. In Christus Jesus, danke. Das habt ihr angenommen. Und jetzt? Versteht ihr, wenn er sagt, wo ist eure Glückseligkeit? Wo? Wir werden über diesen Punkt an die mahnende Erinnerung in der nächsten Bibelstunde wieder anknüpfen und noch ein bisschen vertiefen, seine Argumentation. Und dann wird er ein paar Dinge erinnern, wie er dann da war, unter welchem Anstoß er da war, was er da alles hatte und wie sie mit ihm umgegangen sind. Und eben die Frage, was hat sich verändert? Wir wissen, was sich verändert hat. Es ist schon für mich bezeichnend und sehr lehrreich, zu schauen und zu verstehen, was es braucht, um eine Veränderung unter den Kindern Gottes zu bewirken. Dass aus Freunden Feinde werden. Ja. Dass auf einmal die, die miteinander an Christus glauben, miteinander nicht mehr können. Und das hat was mit dem Gesetz zu tun, mit dem Verständnis und mit dem Umgang mit dem Gesetz. Wir werden das in den Versen nächsten Bibelstunde da Fortschritte machen und werden weitergehen. Ich bin schon froh, wir sind schon wirklich weit. Ja, im Vergleich zu meinem normalen Tempo, ich gerade einen 100 Meter Sprint. Ja. Ich möchte beten. Jesus Christus, und dir auch für diesen Teil der Schrift danken, für diesen persönlichen Teil, der uns in das Ringen des Apostels mit hineinnimmt, uns etwas von den Leiden des Christus, deine Leiden, die auch in unserem Leib vollendet werden, aufzeigt, Herr, und diese ganze Wahrheit, die wir bis jetzt gelernt haben, in unser Leben hineinspricht und anwendet. Herr, rede du weiterhin zu uns durch diese Schrift. Lehre du, lege es aus, bestätige es durch deinen Geist in unserem Herzen, Herr, dass wir wirklich Freude und weiterhin in der Glückseligkeit bleiben, die wir von Anfang an empfangen haben. In dir, Jesus Christus, aus Glauben. Amen. Schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch mit euch.